Hallo und herzlich willkommen hier bei der Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon Viola und die Technik steuert Dennis. Und zu Gast bei mir sind heute gleich vier Leute, die ihr Projekt vorstellen wollen. Einmal Frau Schilder, hier in der Aufgabe der Koordinatorin eines EU-Förderprogramms. Sie hat natürlich noch viel mehr Aufgaben. Aber heute geht es eben um das EU-Programm Stärken vor Ort. Dazu ist Herr Michael Herrmann hier. Er ist unter anderem Projektleiter der Jugendhilfe Seitz. Und hier im Rahmen eines Mikroprojekts, das eben von dem Förderprogramm Stärken vor Ort gefördert worden ist. Außerdem zwei Mitmacher des Projektes sind auch zu nennen. Und zwar sind das Dennis und Christoph. Sag mal alle Hallo.
Hallo.
Lauter, es hört ja sonst keiner.
Hallo.
Na, also wenn wir sonst hier mehr sind, Dennis, gell, dann läuft doch ein bisschen mehr Stimme rein ins Programm. Ja, also Frau Schilder, Projekt ist heute, oder das Projekt, das Sie heute hier vorstellen wollen, das ist das EU Förderprojekt Stärken vor Ort. Ich hätte mich ja fast wieder versprochen. Es gibt ja so viele Programme in diesem Rahmen der EU-Förderung. Frau Schilder, welche können Sie denn da nennen und welches ist das jetzt hier genau?
Unser Programm nennt sich Stärken vor Ort und wird in Neuem von der Stadt Neuem durchgeführt. Dieses Förderprogramm ist gekoppelt mit einem Bund-Länder-Förderprogramm der sozialen Stadt. Dieses wird angewandt in den benachteiligten Stadtteilen und in Neuem sind es das Vorfeld und die Innenstadt Ost.
Das sind also Stadtteile, wo selbst die EU sieht, Mensch, da müssten wir was unternehmen, oder?
Ganz genau. Es geht darum, dass man die Sozialkomponenten aufgreift, sprich, dass Jugendliche und Frauen Chancengleichheit auf dem Integration bis Arbeitsmarkt erhalten.
Und wie gesagt, das ist jetzt von dem ESF gefördert worden, also EU-weit, das gilt ja nicht nur für Neu-Ulm, aber Sie haben dafür einen Antrag gestellt, die Formular.
Genau. Die Stadt Neu-Ulm musste einen Antrag stellen, dieser wurde dann vor schon 3 Jahren bewilligt und das Förderprogramm läuft jeweils 12 Monate, sprich man muss jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Neuem ist dabei im 3. Jahr. Leider läuft es zum Ende dieses Jahres aus, weil dieses Förderprogramm als Anschubfinanzierung gedacht ist für Kleinprojekte, wo man Förderungen direkt vor Ort machen kann.
Sind in diesem Fall die Stärken vor Ort auch zusätzlich vom Bundesministerium zum Beispiel oder kommunal gefördert worden? Oder ist das wirklich, sind das wirklich nur Gelder aus der EU gewesen?
Also es sind komplett Förderungen von der EU mit einem Betrag von 100.000 Euro pro Kalenderjahr.
Aber das jetzt pro Ort oder wie?
Pro Ort. Also für die Stadt Neu-Ulm wurden bewilligt 100.000 Euro. Die Stadt Neu-Ulm ist aber verpflichtet, eine Kofinanzierung von 15% zu diesem Gesamtbetrag zu erbringen.
Und das heißt, das müssen Sie dann machen, diesen Formularkrieg. Sie müssen schauen, dass Sie sehen, wo Sie die Gelder sonst herbekommen. In diesem Fall, wo haben Sie die herbekommen?
Die Kofinanzierung läuft über den Personaleinsatz, denn es muss speziell zur Verwaltung dieses Programmes eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden.
Also im Vorfeld schon?
Mit dem Zeitpunkt der Bewilligung.
Aber im Vorfeld, bevor sowas bewilligt wird, sitzen Sie da und zerbrechen sich den Kopf?
Nein. Wenn man bewilligt ist, dann weiß man genau, dass man eben die Durchführung zu verantworten hat.
Sie müssen doch aber das erstmal so weit bringen, dass es bewilligt wird.
Richtig. Diesen Antrag stellt man einfach, sprich man muss ihn ausformulieren, man hat Rahmenbedingungen, die zu erfüllen sind und wenn man entsprechend diesen Rahmenbedingungen dann für förderungswürdig anerkannt wird, bekommt man die Bewilligung. Und mit dem Erhalt der Bewilligung ist dann auch die Verpflichtung für die Stadt, eine entsprechende Koordinierungsstelle einzurichten.
Das heißt, in dem Fall ist dann die Stadt im Zugzwang, in dem Moment, wo sie die Bewilligung haben.
Richtig.
Und die Stadt muss das dann auch kofinanzieren, muss.
Sprich, sie stellt das Personal und die Personalkosten werden dann als Kofinanzierung gerechnet.
Ist der Bund auch beteiligt?
In diesem Falle nicht. Das geht zwar übers Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die sind aber das oberste Organ in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Programm wird ja, wie gesagt, europaweit durchgeführt.
Und wenn man jetzt das so sieht, was Sie da erstmal in Gang setzen mussten, um da an den Fördertopf zu kommen, kann man davon ausgehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich bundesweit, wie gesagt, sagen wir mal 15.000 Gemeinden sowas beantragt worden ist?
Es gibt insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland 277 Fördergebiete. Das heißt, 277 Kommunen und Landkreise, die sich die Bewilligung bekommen haben, dieses Programm vor Ort durchzuführen.
Es ist davon auszugehen, dass nicht alle, die das beantragt haben, bekommen haben?
Nein, also es ist ungefähr knapp die Hälfte, die überhaupt bekommen hat.
Also kann man sich auch vorstellen, was da für ein Verwaltungsaufwand dahinter steht, bis so eine Stelle überhaupt erst mal in Gang gesetzt worden ist?
Natürlich verlangt es eine Arbeit im Vorfeld, aber die meiste Arbeit kommt eigentlich erst dann, wenn das Projekt einmal zu laufen beginnt.
Okay, Sie haben gesagt, vor 3 Jahren hat das begonnen.
Das ist richtig.
Und
dann musste damals erst ein Begleitausschuss gegründet werden. Das heißt, dieser Begleitausschuss setzt sich zusammen aus Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Öffentlichkeit, Gleichstellungsbeauftragte, Jugendbeauftragte und vor allen Dingen aus Teilnehmern beziehungsweise aus Zielgruppenvertretern, sprich Jugendliche und Bewohner, die in diesen Stadtgebieten ansässig sind. Und dieser Begleitausschuss ist letztendlich derjenige, der dann dafür sorgt, welche Projekte werden durchgeführt vor Ort. Weil man möchte damit erreichen, dass möglichst die Bedürfnisse ganz nah erkannt werden und gezielt umgesetzt werden.
Also Begleitausschuss, verstehe ich das richtig jetzt von diesen 2 Stadtteilen oder ist das überregional sozusagen?
Nein, also aus beiden Stadtteilen werden die Leute ausgewählt, die Einrichtungen und die Unternehmen, genauso wie die Gleichstellungsbeauftragte, die Pflicht ist und der Jugendarbeiter.
Hier bei der Plattform heute Frau Schilder, Leiterin des Quartiers. Nein, natürlich. Sie hat so viel Funktion, dass ich jetzt auf der falschen Seite gelandet bin. Koordinatorin des EU-Förderprogramms Stärken vor Ort, habe ich mich jetzt richtig ausgedrückt.
Ja.
Und Frau Schilder, wir hatten ja gerade darüber geredet, wie das Ganze läuft, um so ein EU-Förderprogramm bewilligt zu bekommen und dass aber auch die Stadt, in diesem Fall Neu-Ulm, etwas dazu beitragen muss. Jetzt läuft dieses Programm bereits seit 3 Jahren. Welche Zielgruppen sind oder haben Sie damit angesprochen und welche Projekte?
Also das Programm wurde initiiert, um eine Chancengleichheit im Bereich der Bildung und der Integration zu erzielen. Denn es handelt sich ja um benachteiligte Stadtteile, sprich häufig sind es Menschen, die Migrationshintergrund haben, sprachliche Defizite aufweisen und auch nicht den unbedingten Zugang zu unseren gesellschaftlichen Strukturen bereits haben.
Und welche Zielgruppen sind es dann im Einzelnen?
Also in diesem speziellen Fall sind es jetzt eben die Jugendlichen und die Frauen. Den Jugendlichen soll beispielsweise aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten es gibt, um in Ausbildung zu kommen, welche Ausbildungsberufe sich für sie anbieten, aufgrund ihres Wissensstandes, wie sie sich weiterbilden können. Und bei Frauen geht es darum, ihnen den Einstieg bzw. den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern, zu ermöglichen.
Und können Sie mir mal kurz, zumindest bei den Frauen, ein paar Projekte als erstes nennen, weil wir natürlich nachher schwerpunktmäßig noch die Jugendlichen hier im Visier haben?
Also wir haben zum Beispiel ein Programm laufen, das nennt sich Neue Chance. Das richtet sich an Frauen, die eine eigene Existenz gründen wollen. Sie bekommen eine qualifizierte Ausbildung von dem Projekt finanziert, damit sie nachher eigenständig ins Berufsleben eintreten können, weil sie häufig Berufsausbildungen aus ihren Heimatländern mitbringen, die hier keine Anerkennung finden. Ein weiteres Frauenprojekt beispielsweise nennt sich Deutsches Multikulti. Hier werden all die Frauen aufgenommen, die sprachlich sehr große Probleme haben und die auch keine sozialen Kontakte in die Gesellschaft haben. In diesem Kreis soll sich Kontakt, Nachbarschaft, Freundschaft entwickeln, soll Selbstbewusstsein gestärkt werden und daraus resultiert, dass wir jetzt im Herbst begonnen haben, eine Sprachschulung für diese Frauen einzurichten.
Einen Moment, wenn ich da einhake. Ich meine, Deutsches Multikulti, das klang sehr oberbegriffsmäßig. Und Sie haben das ja auch schon genauer aufgeführt, indem Sie sagten, eine Sprachschule für Frauen mit Migrationshintergrund. Aber ich habe ja den Eindruck, solche Kurse werden eben auch von anderen Trägern angeboten. Gerade jetzt ist doch im Prinzip auch von den Einwanderungsbehörden praktisch der Deutschunterricht zwangsweise verordnet worden.
Es gibt die Integrationskurse selbstverständlich, aber unsere Projekte setzen noch viel niederschwelliger an. Bei Integrationskursen ist es dann schon so, dass man Tests ablegen muss, dass man viermal die Woche kommen muss. Das können viele dieser Frauen überhaupt nicht leisten. Dazu kommt, dass es Frauen gibt, die aus bildungsfernen Ländern sind, die damit überhaupt nichts anfangen können, die erstmal ganz behutsam an Bildung herangeführt werden, die dann die Sprache erlernen, die dann verstehen, und so sehr niederschwellig mit Deutsch beginnen. Sprich, dieses Angebot ist eigentlich ein Alltagsdeutsch, dass die Frauen sich in unserer Gesellschaft im Alltag zurechtfinden.
Das ist ja ganz gut, dass ich da genau angegriffen habe, weil nämlich meine nächste Frage eigentlich ist, was man auch in den anderen Projekten eigentlich sieht. Sie müssen ja auch an die Leute herankommen. Man hat das zum Beispiel gesehen, jetzt bei dem Bildungspaket der Ministerin von der Leyen. Sie hat da großartig ein Bildungspaket angeboten und dann wurde es am Anfang nicht wahrgenommen. Wie kommen Sie denn an die Leute ran? Gehen Sie da bestimmt vor? Was machen Sie?
Ja gut, das Schwierigste ist tatsächlich, also wir haben, finde ich, fantastische Angebote. Das Schwierige ist, dass die Menschen sie wahrnehmen. Und das liegt einfach daran, ich sag's mal einfach, Papier ist geduldig. Der Mensch liest nicht alles, viele können es nicht verstehen, was sie lesen. Und so gehen wir eigentlich ziemlich viel über Multiplikatoren. Wir haben also aufgrund der sozialen Stadt schon Einrichtungen, die mit diesen Menschen arbeiten, die diese Menschen schon um sich scharen. Und auf die greifen wir zurück und mit denen gemeinsam machen wir die Mund-zu-Mund-Propaganda, die einfach am effektivsten wirkt. Natürlich machen wir auch Flyer, Handzettel, Plakate, aber den größten Erfolg erzielen wir einfach, jetzt zum Beispiel im Frauenbereich, wenn wir die sozialen Einrichtungen einbinden, weil die Menschen dann dort schon ein bisschen Vertrauen gefasst haben und auf die Art und Weise dann die Angebote annehmen. Und bei den Jugendlichen ist es so, dass wir auf die Schulen zurückgehen, denn in den Schulen merkt man ja sehr genau, wo die sozialen, aber auch die bildungstechnischen Defizite liegen und wenn man mit den Lehrern gut kooperiert, und das haben wir jetzt im Laufe dieser 3 Jahre geschafft, dann gehen die in die Schulklassen und verbreiten das dort.
Ja gut, da gibt es ja auch genau in dem Rahmen dieses EU-Förderprogramms gibt es auch ein Programm, das nennt sich Schulverweigerer. Also die existieren ja, ich hoffe, ich sage jetzt nicht, die existieren in Neu-Ulm, aber es ist ja bekannt, dass sie existieren. Und wie wollen sie, im Prinzip müssen genau diese Jugendlichen angesprochen werden. Wie erreichen Sie diese denn?
Ja, das ist Glück. Dafür haben wir zum Beispiel unsere Streetworker, die immer wieder den Kontakt haben. Wir arbeiten sehr eng mit den Streetworkern zusammen, die dann in freien Treffs eben Kontakt zu diesen Jugendlichen haben. Und je nachdem, wie groß das Vertrauen und das Interesse der Jugendlichen ist, schließen sie sich unseren Projekten an.
Sie haben die Streetworker, sagen Sie. Die haben Sie doch aber sicherlich eben als in der Funktion der Leiterin des Quartiersmanagements, oder haben Sie die?
Der Streetworker geht raus zu den Jugendlichen. Der sucht die Plätze auf, wo diese
genau.
Jugendlichen sozusagen abhängen.
Also Sie müssen im Prinzip ein ganz großes Netzwerk besitzen,
richtig,
um auf dieser Klaviatur spielen zu können, an alle heranzukommen, die dieses Programm benötigen.
Das ist richtig. Also es funktioniert nur über Netzwerkarbeit und es ist ganz wichtig, auch Multiplikatoren zu haben, die muttersprachlich sind. Denn die finden am meisten Anklang und wissen aber auch ganz gezielt, wie sie mit den Einzelnen umgehen müssen, wie sie sie ansprechen müssen.
Ja, Sie sprachen gerade die Muttersprachen an. Wie viele Nationen sind denn in diesen beiden Vierteln wohl wohnhaft?
Ja. Also als vor einigen Jahren die soziale Stadt ins Leben gerufen wurde, hat man das damals erhoben und da waren es 43 Nationen.
43 Nationen heißt 43 verschiedene Sprachen oder sogar eventuell noch mehr, weil pro Nation gibt es ja durchaus mehrere
Dialekte.
Ja, und das hier ist die Plattform bei Radio Free FM. Bei mir zu Gast heute ist Frau Schilder, Koordinatorin des EU-Projektes Stärken vor Ort. Und Gleich werden wir dann auch noch andere Gäste hören. Ich wollte jetzt aber noch Frau Schilder ein bisschen zu den eigentlichen Projekten befragen. Frau Schilder, Sie sind die Koordinatorin und Sie müssen im Prinzip für die Mikroprojekte, die im Rahmen dieser Förderungsaktion stattfinden, auch jeweils Träger finden, richtig?
Das ist richtig, ja. Wir schreiben das aus, also dass wir eine neue Förderrunde haben und dann wird angeboten, wer Interesse hat, im Rahmen der Vorgaben durch die EU ein Projekt anzubieten, der möge es bitte konzeptionell festlegen, mit einem Finanzplan hinterlegen und bei uns einreichen. Und da kommen dann manchmal so circa 20 Projekte bei uns an, die werden dann geprüft, gehen dann in den Begleitausschuss, dieser prüft nochmals ab, ob die Vorgaben der EU eingehalten sind, prüft auch ab, ob der Finanzplan relevant ist und dann wird die Vergabe vorgenommen.
Und in diesem Fall hatten Sie jetzt 11 Projekte durchgeführt?
Die wir bewilligen konnten aufgrund der finanziellen Mittel.
Und diese Projekte richteten sich in den Zielgruppen eben an Frauen und Jugendlichen?
Das ist richtig, das ist Vorgabe.
Und Sie hatten jetzt schon über die Frauen oder über einen Teil der Projekte für Frauen gesprochen. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Projekten für Jugendliche. Da war es ja ganz wichtig, das hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie auch die Jugend stärken wollen. Ja? Also, dass die mehr Selbstvertrauen bekommen, dass sie auch für die von der Schule nicht erreichbaren Kinder zuständig sein wollen. Was gab es denn da im Einzelnen an Projekten?
Ja, also das waren dieses Mal 9 Projekte. Eines davon heißt kreative Berufsorientierung, Untertitel im Dialog der Generationen. Dann haben wir die aktive Teilhabe, dann Handwerk zum Reinschnuppern, dann gibt's das Schwarzlichttheater, die Sprachnichten, Fit in Time, Schulkultur und wir gestalten unser Umfeld selbst.
Und werden bei diesen Projekten eventuell auch die Eltern einbezogen, weil es ja doch oft ganz schwierig ist. Ja, sie richten sich ja gerade an Jugendliche, die es nicht so ganz einfach in unserer Gesellschaft haben. Da ist ja auch oft der Rückhalt bei den Eltern gar nicht zugegeben. Sprechen Sie die Eltern dann da auch an?
Das ist richtig. Den Eltern ist der Weg ins Projekt nicht verwehrt, aber sie sind nicht explizit unsere Zielgruppe. Sprich, wenn es wirklich Eltern gibt, die sich interessieren, die mitkommen, sind die uns natürlich herzlich willkommen.
Passiert das?
Nein. Es ist so, dass wir das eine oder andere Projekt gemischt machen, also Jugendliche und Frauen ins selbe Angebot kommen können. Da kann es dann schon mal sein, dass Mutter und Tochter aufschlagen bei uns. Und das ist natürlich eine ganz gute Geschichte, denn es sind ja oft handwerkliche Berufe oder am PC Bürohilfe, die es nachher gibt. Also Berufe, wo man reinschnuppert, wo man seine eigenen Talente entdecken kann, wo man seine Stärken vielleicht festmacht oder völlig überrascht feststellt, dass einem das liegt und dass man das vielleicht auch mal zum Beruf machen könnte. Und dann gilt es ja häufig für Frauen genauso wie für Jugendliche.
Sind diese Projekte jetzt eigentlich alle abgeschlossen oder können sich Interessierte immer noch bei Ihnen melden? Weil es, wenn die Projekte jetzt bald auslaufen, wie weit macht das da Sinn?
Ob es noch viel Sinn macht, weiß ich nicht, aber man sollte nichts unversucht lassen. Ich denke einfach, unsere Projekte sind grundsätzlich so gestaltet, dass sie jederzeit offen sind für jeden. Das heißt, es wird immer eine Fachkraft da sein, die versucht zu integrieren. Manche Dinge, wenn Sie beispielsweise PC lernen oder so, dann wird es natürlich schwierig, jetzt noch einen Zugriff zu finden. Aber es gibt andere Programme, wie beispielsweise die kreative Berufsorientierung, wo immer wieder neue Aspekte dazukommen. Mal wird im malerischen Bereich, mal im Schreinerbereich, mal im Metallbereich etwas hergestellt und wenn da gerade noch ein neues Subjekt oder Objekt anfängt, dann geht es durchaus, dass da nochmal neue dazukommen und integriert werden.
Und jetzt ist es ja so, wenn das jetzt aufhören soll Ende des Jahres, haben Sie denn da schon Möglichkeiten gesehen, wie das weitergeführt werden kann? Von der EU aus oder wie?
Ja, das ist die große Problematik. Also die EU sagt ganz klar, dieses Förderprogramm ist ein Anschubprogramm und soll dazu dienen, aufzuzeigen, was man mit wenig Geld eigentlich bewerkstelligen kann. Und jetzt ist Aufgabe der Mikroprojektträger der Einzelnen sowie der Koordinierungsstelle und des Begleitausschusses, Suche zu betreiben, wie kann man diese Programme, die man für wichtig erachtet, in die Nachhaltigkeit überführen. Sprich, welcher Träger könnte das in seinem Finanzbudget oder auch im Rahmen von seiner Personalie weiter übernehmen?
Bei Ihnen kann man ja auf der Homepage auch sehen, wie, welche Projekte Sie bisher durchgeführt haben. Und man kann auch erkennen, dass Sie mit sehr unterschiedlichem Erfolg teilweise durchgeführt worden sind. Sind ja Projekte gewesen, wo Sie im Prinzip sogar Teilnehmer noch abweisen mussten, weil so viele Interessenten da waren. Und andere hatten ja gar nicht so viel Interessenten. Jetzt ist die Frage, für welche Projekte sehen Sie denn den Bedarf, dass es unbedingt weitergehen sollte?
Also was ganz wichtig ist, ist einfach die Stütze an den Schulen, sprich Bewerbungstraining, sprich aber auch Hilfe zum qualifizierten Hauptschulabschluss. Das sind ganz enorm wichtige Programme und Projekte, die den Jugendlichen unwahrscheinlich viel Hilfe sind auf ihrem Weg zum Abschluss, aber auch nachher in die Ausbildung. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, sind integrative Projekte, wo die Frauen untereinander in Kontakt kommen, Selbstbewusstsein stärken, Mut bekommen, rauszugehen, in die Gesellschaft Teilhabe zu zeigen und dann unter anderem eben einfach auch über diesen eigenen Mut, über die eigene Selbstständigkeit in die Familie hineinwirken und so wieder mehr Verständnis und auch Stärke für ihre eigenen Kinder darstellt.
Sehen Sie denn da Projekte, wo Sie glauben, dass es bestimmte Träger geben könnte, die das übernehmen könnten? Also zum Beispiel bei Training on, nicht Training on the Job, wie hieß das? Fit Job oder Job Fit? Fit for Job, das könnte doch auch von der IHK, von der Arbeitsagentur oder eben auch von den Schulen selber übernommen werden, oder?
Wenn Sie die Schulen ansprechen, die haben eben keine Kräfte dafür, ganz klar. Die haben ihre Pädagogen, die haben ihren Schulsozialarbeiter und der macht aber kein Bewerbungstraining oder der macht auch keine freiwilligen Stunden unbezahlter Natur, wo er sich hinsetzt und mit einer Kleingruppe lernt. Also ich denke, wenn man da etwas Geld hätte, um Honorarkräfte wiederum einzusetzen, ähnlich wie wir es jetzt in den Projekten machen, dann wäre das eine tolle Geschichte und das kann ein Bildungsträger sein, das könnte aber auch genauso was Karitatives sein, was Kirchliches.
Sie könnten ja vielleicht auch Personalberater von großen Unternehmen sein.
Selbstverständlich, also wenn, jederzeit. Auch rüstige Rentner beispielsweise, ja, die sich bereit erklären, ihr Wissen weiterzugeben, sich um die Jugendlichen zu kümmern, wäre eine optimale Geschichte.
Es müsste nur jemand in die Hand nehmen,
oder? Das ist die eine Seite, es müsste jemand in die Hand nehmen und es müssten welche aufstehen, die es machen. Und natürlich, oft ist es einfach eine Sache der Finanzen.
Kann man sich da bei Ihnen, wenn man Interesse hätte, zum Beispiel auch auf der Homepage melden? Gibt es da eine Anspruchsstelle? Nein.
Es gibt meine E-Mail-Adresse, es gibt mein Telefon und ich würde mich riesig freuen.
Eins der Mikroprojekte, die im Rahmen dieses Förderprogrammes auch gefördert worden sind, ist ein Mikroprojekt, das nennt sich Kreative Berufsorientierung im Dialog mit Senioren. Und Herr Herrmann hat dieses Projekt geleitet. Herr Herrmann, könnten Sie sich kurz vorstellen, weil Sie sind ja, meine ich, nicht im Rahmen des Stadtteils beschäftigt, sondern im Rahmen, in diesem Fall beim Jugendprojekt jedenfalls, der Jugendhilfe Seitz. Ist das richtig?
Nein, ist nicht ganz richtig. Also ich bin bei der Jugendhilfe Seitz pädagogischer Leiter für den Fachbereich Jugendarbeit und zwar dort für den Kreis Neu-Ulm. Und innerhalb dieser Aufgaben bin ich unter anderem auch im Sportprojekt tätig. Das ist ein Projekt der sozialen Stadt und genau für die zwei Stadtteile Vorfeld und Innenstadt Ost. Und da lag es eigentlich auch nahe, so ein Projekt durchzuführen, weil ich einfach den Kontakt zu den Jugendlichen habe und auch, ich sag mal, in der Netzwerkarbeit aktiv bin und ja, viele beteiligte Organisationen auch kenne. Und das ist ganz hilfreich, also Schulen, Schulsozialarbeiter und so weiter.
Aber Sie haben im Rahmen dieses Förderprogramms, glaube ich, schon seit 3 Jahren mitgemacht. War es dann jedes Mal dieses Projekt kreative Berufsorientierung?
Nein, also wir hatten im ersten Jahr überlegt, was können wir machen. Und ich sage immer, es ist ganz wichtig, nicht irgendein Projekt aus der Tüte zu zaubern, sondern man muss genau hinschauen, was ist denn der Bedarf, was liegt an, für welche Zielgruppe, was will die Zielgruppe. Damals haben wir angefangen mit mehreren Projekten, die haben wir eingereicht. Zwei davon wurden genehmigt. Das war damals das Babysitter-Projekt und die Wandstreicher. Das Babysitter-Projekt war ein kleineres Projekt.
Hat sich das an weibliche und männliche Jugendliche gewidmet?
Ja, war es für beide. Wobei natürlich bei den Babysittern waren die Männer in Unterzahl, aber es hat sich sogar ein männlicher
Babysitter
hergetraut. Ja klar, aber die Mädels waren natürlich in der Überzahl. Wir hatten damals eine Hebamme, die im Prinzip Stunden für die Mädchen gemacht hat. Und die haben am Schluss auch ein Zertifikat bekommen, mit dem sie sich auch bewerben können. Das andere Projekt waren eben die Wandstreicher. Da haben wir im Stadtteil im Prinzip ein Gebäude genommen, das ziemlich heruntergekommen war, das, ja, wo es dringend notwendig war, weil einfach war mit Graffiti beschmiert, viele Scheiben reingeschlagen. Da haben wir gesagt, lass uns doch das mal anstreichen.
Und hat das Anklang gefunden?
Das hat sehr Anklang gefunden. Da waren es... Also wir hatten im Prinzip eine ganze Woche in den Ferien das gemacht und da waren es mit alle eingerechnet 50 Kinder und Jugendliche, die da mitgestrichen haben.
Donnerwetter, das ist dann auch, doch auch vielleicht nachhaltig, oder? Ja. Damit die Jugendlichen, oder sehen die Jugendlichen dann nicht, dass sie dadurch ihr Stadtteil verschönern können?
Doch, also man muss sagen, es hat zumindest lange gehalten. Also vorher standen üble Sprüche drauf und wo wir das gemacht hatten, ich habe gesagt, ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Und es hat lange gehalten. Und wir hatten auch im Prinzip die ganzen Namen. Die durften ihre Namen dann auf die Wand schreiben. Also und dadurch war das auch ihres so. Und es kam im Stadtteil natürlich auch super an.
Und jetzt in dem Projekt kreative Berufsorientierung im Dialog mit Senioren. Das heißt, Sie haben auch noch eine andere Generation, eine ganz andere Generation einbezogen. Ist das gut angekommen? Das läuft ja noch.
Das läuft noch. Also wir haben im Prinzip Anfang des Jahres gestartet mit einer Gruppe von der Peter-Schöllhorn-Schule und einer Gruppe vom Kolping. Und wir hatten eben Kontakt mit dem Seniorenstift aufgenommen, Seniorenstift St. Michael. Und da muss ich sagen, bin ich auf ganz offene Ohren gestoßen. Selten, dass es sowas gibt, dass einfach die Rahmenbedingungen von A bis Z passen. Das macht auch den Erfolg dieses Projekts aus. Ich hatte eine Kunsttherapeutin bekommen, die gesagt hat, sie macht da mit. Das ist quasi die Honorarkraft, die dieses Projekt durchführt.
Das heißt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Honorarkraft, das heißt, die wurde dann von dem Projekt bezahlt, sie nicht?
Ich laufe quasi unter Personal und sie läuft unter sogenannten Sachkosten. Man darf im Prinzip Honorarkräfte einfach für das Projekt anstellen.
Ja, ja.
Und wird ganz normal bezahlt über das Projekt.
Ja, gut, Sachkosten laufen da ja sicherlich auch darüber hinaus noch an, weil es geht um Farbbeschaffung. Wenn Sie sagen, kreative Berufsorientierung, ist das ja mit Farbe auch verbunden.
Genau.
Sie müssen andere Materialien beschaffen. Und Sie müssen schauen, dass das alles im Kostenrahmen bleibt. Ist das auch Ihre Aufgabe?
Das ist meine Aufgabe. Also ich sage mal, meine Stunden sind deshalb auch nicht allzu groß. Hauptsächlich soll es in der praktischen Arbeit liegen. Also ich gucke so ein bisschen, dass das Geld klappt. Ich tausche mich aus mit der Kunsttherapeutin.
Sie haben auch die entsprechende Kraft Kunsttherapeutin in diesem Fall ausgesucht.
Ja, das war ein Glücksfall. Also dass ich sie gewonnen habe, habe sie kennengelernt und sie hat beim anderen Träger gearbeitet, hatte da was frei und
Und dieses Seniorenstift, da haben Sie auch den Kontakt herstellen müssen.
Das war im Prinzip im letzten Jahr schon durch ein ESF-Projekt ist der Kontakt entstanden. Dadurch Qualifizierung hieß dieses Projekt. Da waren wir an einem Praxistag auch im Seniorenstift und dadurch hat sich das ergeben, der Kontakt.
Ja, hier bei der Plattform heute zu Gast Frau Schilder, Koordinatorin des EU-Projektes Stärken vor Ort und im Zusammenhang mit diesem Projekt ein Mikroprojekt, das sich da nennt kreative Berufsorientierung im Dialog mit Senioren. Dazu hatte Herr Herrmann gerade, der Projektleiter, hatte hier gerade im Einzelnen erzählt, was bisher passiert ist. Jetzt möchte ich aber gerne die Beteiligten, die selber aktiv geworden sind im Rahmen dieses Projektes, dazu ein bisschen ausfragen. Und zwar freue ich mich, Christoph und Dennis jetzt wirklich begrüßen zu können. Ihr habt selber gemalt da in dem Projekt?
Ja.
Und was habt ihr denn gemalt?
Bilder für so Pfeiler, um das Altersheim nicht so leer aussehen zu lassen.
Und habt ihr das auch mit den Senioren, also mit den Bewohnern des Altersheims gemacht?
Jetzt noch nicht wirklich so.
Noch nicht unbedingt, aber ich denke, dass es noch dazu kommen wird.
Und macht es euch denn Spaß?
Ja, es macht schon Spaß.
Habt ihr denn, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, an diesem Projekt teilzunehmen?
Also von Kolping hat uns der Rektor gefragt, ob wir Lust auf dieses Projekt haben. Und ja, wir haben uns gedacht, okay, wir gucken es uns mal an. Und dann sind wir halt hingegangen und ja, seitdem sind wir eigentlich jeden Tag, also jeden Montag und Dienstag hingegangen.
Das heißt nachmittags, wenn die Schule aus ist?
Ja, also nachmittags, ja.
Und dann konntet ihr malen, was ihr wolltet? Kann man sich das so wie Graffiti vorstellen? Oder?
Ja, in die Richtung. Man hat sich das Bild halt entscheiden dürfen und das malen wir jetzt aus.
Also man hat selber gezeichnet und man hat auch selber Vorschläge dazu eingebracht und man hat es gezeichnet und dann hat man es nach dieser Zeichnung dann ausgemalt.
Ausgemalt, also nicht gesprüht. Und nach wie vor mit Eifer seid ihr dann dabei? Wie viel seid ihr denn da?
7 bis 8 mehr Leute sind wir drin bis jetzt.
Und mehr Mädchen oder mehr Jungs?
Mehr Jungs.
Mehr Jungs, Donnerwetter. Ich dachte immer, malen, ach, das machen die Mädchen so gern. Also ihr offensichtlich auch. Und wie ist das, wenn ihr malen konntet, was ihr wolltet? Habt ihr euch da von der Kunsthonorarkraft dann beeinflussen lassen?
Ja, jein. Also sie hat uns ab und zu mal hier und da mal ein bisschen geholfen, aber sonst eigentlich nicht. Sonst haben wir eigentlich immer unser Ding machen dürfen, was wir dürften.
Besprecht ihr euch da auch untereinander? Was sagt ihr, Mensch, ach nee, das ist nicht so toll, übermal das mal oder wie läuft das?
Ja, auch.
Also korrigiert ihr da schon bei euren Freunden?
Ja, wieder so.
Aha. Und hättet ihr denn Lust, noch mehr da in der Richtung zu machen?
Ja. Und es kommt drauf an, was es wäre dann.
Ja, also kein Problem. Also man könnte schon noch länger machen. Ja, man kann es schon länger machen.
Aber das sollte dann nicht im Altenheim sein? Oder lieber die eigene Schule?
Muss das halt wirklich sein. Das ist eigentlich egal, wo es ist. Es macht eigentlich Spaß und das ist eigentlich die Hauptsache, dass es überhaupt Spaß macht, weil sonst braucht man ja gar nicht hingehen.
Da ist was dran. Und habt ihr denn dadurch auch neue Freunde gefunden?
Nein,
also nicht unbedingt. Es sind halt alle Schüler, die wo in Kolping sind mitgegangen.
Also, Herr Herrmann, was meinten Sie jetzt denn?
Vielleicht muss ich dazu sagen, also die Gruppe, die jetzt gerade dabei ist, die hat nach den Sommerferien angefangen. Und vor den Sommerferien hatten wir 2 Gruppen, also eine Gruppe vom Kolping, eine Gruppe von der Peter-Schöllhorn-Schule. Und da gab es durchaus so, ich sag's mal, Überschneidungen, dass sie gemeinsam was machen mussten. Und weil sie vorher gesagt haben, mit Malen, also wird nicht nur gemalt. Es sind zum Beispiel Wandtafeln entstanden, also wo es auch um schreinerische Sachen geht.
Es ist also viel weiter gefasst. Fasse das jetzt noch ganz kurz zusammen, weil nämlich hier die Plattform schon wieder zu Ende geht. Und Sie möchten ja eigentlich auch ganz gern, dass das Projekt noch weiter laufen könnte, auch nach dem 31.12.
So ist es. Also wenn es interessierte Leute gibt, die uns unterstützen wollen, wir haben eine wirklich fähige Kraft, die mit den Jugendlichen zusammen was machen will. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Einrichtung, die sagt, die holen wir uns ins Haus. Ich kann es nur schwer empfehlen, weil jeder kann ins Seniorenstift kommen, St. Michael, und sich das angucken, was da alles entstanden ist. Und ich sage nochmal, es ist wirklich mehr als malen. Da hängen wunderschöne Vogelhäuser, zum Beispiel außen, bunt angemalt. Die Deckenbeleuchtung ist neu gestaltet. Also es ist ganz offenes Konzept und die sind für alles auch offen,
das,
jederzeit.
Das sollte man dann vielleicht auch an Leute gerichtet wissen, die alte Fabrikwände haben oder zum Kindergärten. Beispiel, es müsste im Prinzip nur die Kosten für die Honorarkraft übernommen werden.
Das müsste laufen, ja.
Okay, ja, da muss ich jetzt leider hier auch Schluss machen. Das ist die Plattform gewesen. Am Mikrofon die Viola und die Technik hat Dennis gemeistert. Und zu Gast bei mir waren Frau Schill, Koordinatorin des EU-Förderprojektes, Förderprogramms Stärken vor Ort, und Herr Herrmann von der Jugendhilfe Seitz. Und Christoph und Dennis, vielen Dank, dass Sie alle Zeit hatten, hierher zu kommen.
Gerne. Ciao.